Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Hausdurchsuchungen bei Alstom. Die Bundesanwaltschaft ermittelt bei Schweizer Niederlassungen wegen Korruption und Geldwäscherei. Die USA scheinen ein Datum für den Rückzug aus dem Irak zu haben. Das Weiße Haus bestätigt noch nichts. Pakistan wählt am 6. September den Nachfolger des abgetretenen Präsidenten Pervez Musharraf. Die Erziehungsdirektoren bleiben mit der Schulharmonisierung auf Kurs, die Parteien auch, aber nicht alle in gleicher Richtung. Dann maximal eine Minute, ein kürzest Filmfestival in Aarau. Und 4x100 Meter in 37,1 Sekunden. Die jamaikanische Männerstaffel schafft an den Olympischen Spielen einen neuen Weltrekord. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Eva Gammiter.
Die Schweizerische Bundesanwaltschaft hat bei Schweizer Niederlassungen der französischen Industriegruppe Alstom Hausdurchsuchungen durchgeführt. Ein früherer Manager von Alstom wurde verhaftet. Es geht um Korruptions- und Geldwäscherei-Vorwürfe. Die Justiz konzentriert sich auf den Konzernstandpunkt Standort Baden. Sie wirft Alstom-Mitarbeitern vor, Amtsträger oder Funktionäre in nicht genannten Ländern bestochen zu haben, um Aufträge zu erhalten. Alstom hat die Hausdurchsuchungen bestätigt, nimmt aber zum laufenden Verfahren nicht Stellung. Die Schweizer Behörden hoffen, über eine Hotline Hinweise von Alstom-Mitarbeitern oder anderen Personen zu erhalten. Alstom ist ein führendes und weltweit tätiges Unternehmen in den Bereichen Kraftwerke und Eisenbahn. Die Energiesektoren von Alstom werden weltweit von der Schweiz aus geführt. Die Jugendlichen in der Schweiz sind heute materialistischer, protestbereiter und politisch eher rechtsstehend als früher. Das zeigt die eidgenössische Jugendbefragung. Sie ergibt aber auch, die Jugendlichen sind interessiert am politischen Geschehen, haben mehrheitlich ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, sind grundsätzlich bereit, viel zu leisten und sie sind hilfsbereit und tolerant. Die Kassen der öffentlichen Hand, also von Bund, Kantonen und Gemeinden, verzeichneten Ende 2006 einen Gesamtüberschuss von 9,2 Milliarden Franken. Das teilt das eidgenössische Finanzdepartement mit. Der Bund erzielte ein Plus von 5,4 Milliarden Franken, die Kantone ein solches von 2,1 und die Gemeinden ein Plus von 1,7 Milliarden. Zu diesem Überschuss habe die gute Wirtschaftslage beigetragen, aber auch die Sparanstrengungen der öffentlichen Hand. Auch für die Abschlüsse des Jahres 2007 erwartet das Finanzdepartement ein ähnlich gutes Ergebnis. Die Integration von Ausländern und Ausländerinnen soll eine Priorität der nationalen Politik werden. Dies erklärten die Regierungsparteien FDP, CVP und SP nach den von Wattenwil-Gesprächen mit dem Bundesrat in Bern. Einig seien sich die drei Parteien, dass der Bund den Kantonen gewisse Kriterien vorgeben solle, sagte FDP-Präsident Fulvio Pelli vor den Medien. Uneins sei man jedoch über die Notwendigkeit eines Rahmengesetzes auf Bundesebene, wie es die FDP fordert. In der Schweiz sollen Doppelbürger, die kriminell werden oder die Sozialversicherung betrügen, das Schweizer Bürgerrecht verlieren. Das hat die Staatspolitische Kommission des Nationalrats mit 13-11 Stimmen beschlossen. Sie unterstützt damit eine Initiative der Schweizerischen Volkspartei. Die Mehrheit in der Kommission befand, die Möglichkeit, das Bürgerrecht zu verlieren und aus der Schweiz ausgewiesen zu werden, könnte kriminelle Taten und Betrug verhindern helfen. Die Justizdirektion des Kantons Zürich verlangt von der Oberstaatsanwaltschaft Auskunft über die Strafuntersuchung gegen den früheren Armeechef Roland Neef. Man werde die Akten zu dem Fall anfordern, erklärte der Generalsekretär der Justizdirektion Christian Zünd gegenüber Schweizer Radio Dieres. Es gehe darum, abzuklären, ob das Verteidigungsdepartement VBS Einfluss genommen habe auf die inzwischen eingestellte Untersuchung wegen Nötigung. Auskunft will die Zürcher Justizdirektion auch darüber, ob im Herbst 2006 eine angeblich geplante Hausdurchsuchung bei Neef auf Druck des VBS zunächst abgesagt worden sei. Die Justizdirektion reagiert damit auf einen entsprechenden Bericht des Magazins Weltwoche. In der Krise zwischen Libyen und der Schweiz ist erstmals eine libysche Delegation zu mehrtägigen Gesprächen in die Schweiz gekommen. Die Gespräche in Genf und Bern hätten vergangene Woche stattgefunden, teilte das Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA mit. Zum Inhalt der Gespräche machte das EDA keine Angaben. Auslöser der Krise zwischen Libyen und der Schweiz war die vorübergehende Festnahme eines Sohnes des libyschen Machthabers Gaddafi in Genf. Der Schweizerische Fischereiverband will, dass Vögel notfalls auch in Schutzgebieten abgeschossen werden können. Die Fischer haben beim Bundesrat und Parlament eine entsprechende Petition eingereicht mit mehr als 10.000 Unterschriften. Es gebe vor allem zu viele Kormorane, Graureiher und Gänsesäger. Diese Vögel verschärften das Problem mit gefährdeten Fischarten. Das Bundesamt für Umwelt hat eben erst eine Verordnung zu diesem Thema in Vernehmlassung geschickt. Sie geht den Fischern aber zu wenig weit. Auch der Schweizer Vogelschutz SVS sieht viele Fischarten gefährdet, aber nicht wegen der Vögel, sondern wegen der Zerstörung der Natur. Eingriffe in Naturschutzgebiete lehnt er ab. Eine entsprechende Petition hätte schon jetzt über 15.000 Personen unterschrieben. Der frühere DDR-Unterhändler Wolfgang Vogel ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Anwalt Vogel war seit den späten 50er Jahren Kontaktmann zwischen den Regierungen West- und Ostdeutschlands. Er organisierte den ersten Agentenaustausch im Kalten Krieg und verhandelte den Freikauf von mehr als 30.000 DDR-Häftlingen durch Westdeutschland. Zudem vermittelte Vogel die Übersiedlung von über 200.000 DDR-Staatsangehörigen in den Westen. An den Olympischen Spielen in Peking hat die jamaikanische Männerstaffel über 4x100 Meter einen neuen Weltrekord aufgestellt. Sie lief die Strecke in 37 Sekunden und 10 Hundertstel. Den alten Weltrekord von 1993 unterboten die Jamaikaner damit um 3 Zehntelsekunden. Im Rekordteam lief auch Usain Bolt. Zweite wurden Trinidad und Tobago. Auf Rang 3 lief das Team aus Japan. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.094 Punkten plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.582 Punkten plus 1,3%. Der Euro wird zu 1,6241 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,0978 Franken. Das Wetter bis morgen Samstagabend. Heute Abend fällt verbreitet Regen, insbesondere entlang der Voralpen. Morgen bleibt es im Norden oft bewölkt mit einigen Regenschauern. Sonnige Abschnitte gibt es in der Westschweiz und im Wallis. Es ist kühl bei rund 18 Grad. Im Süden setzt sich morgen mit starkem Nordföhn zunehmend sonniges Wetter durch, bei Temperaturen von bis zu 26 Grad. Am Sonntag wird es, abgesehen von einigen Nebel- und Wolkenfeldern, ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 21, im Süden 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Ein Gast, der nichts bringt, aber vieles mitnimmt. Hausdurchsuchungen bei Alstom in der Schweiz. Dann zwei Armeen auf dem Rückzug. Die USA scheinen einen Termin zu haben für das Ende ihrer Irak-Mission. Und in Georgien ziehen die Russen ab. Und Präsident Saakaschwili steht plötzlich in grellem Scheinwerferlicht. Allein. Für Ex-Präsident Musharrafs Nachfolge gibt es in Pakistan ein sicheres Datum, aber keinen sicheren Namen. Zeugnistag zu Beginn des Schuljahrs. Die Parteien zum Projekt Harmos, ein Mehrklang mit Missklängen. Die Kunst der Begrenzung und die Grenzen der Kunst. Wir berichten über ein Festival und hören einen ganzen Film. Und im Dossier von der Majestät der Alpen und den Halbschuhen der Flachländer. Zivilisationsmüde Städter zieht es auf die Alp und manchmal schnell wieder runter. Echo der Zeit. Korruption, Geldwäscherei und ungetreue Geschäftsführung. Die Vorwürfe sind massiv. Sie richten sich gegen den französischen Industriekonzern Alstom und dessen Niederlassungen in der Schweiz. Wir haben es in den Nachrichten eben gehört. In einer mit Frankreich koordinierten Großaktion führte die Bundesanwaltschaft gestern bei verschiedenen Schweizer Standorten Hausdurchsuchungen durch. Ein ehemaliger Manager wurde verhaftet. Ermittlungen laufen gegen weitere, noch unbekannte Verdächtige. Oliver Washington.
Es bestehe der dringende Verdacht, dass Alstom über Büros in der Schweiz Schmiergelder bezahlt habe an Politiker und Funktionäre in anderen Ländern, um sich so Grossaufträge zu sichern. Das teilt heute die Bundesanwaltschaft mit. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Schweizer Hauptsitz in Baden. Hausdurchsuchungen führte die Bundesanwaltschaft aber auch in Zürich und in der Innerschweiz durch. Der Technologiekonzern Alstom produziert insbesondere Turbinen für Kraftwerke sowie Eisenbahnzüge. Die Bundesbehörden ermitteln bereits in anderen Fällen gegen Alstom, auch hier wegen Korruptionsvorwürfen. Zwar schreibt die Bundesanwaltschaft, dass kein direkter Zusammenhang bestehe zwischen diesen Verfahren und der neuen Aktion, eine Verbindung könnte aber bestehen zu Ermittlungen in Frankreich. Bei den gestrigen Hausdurchsuchungen waren auch französische Polizisten involviert. Die französische Justiz wirft Alstom vor, mehr als 100 Millionen Euro Schmiergelder bezahlt zu haben, nach Asien und Lateinamerika, um so zu Aufträgen zu kommen. Zu Urteilen ist es in Frankreich noch nicht gekommen. Allerdings sagt Marc Piet, Strafrechtsprofessor und international anerkannter Experte in Korruptionsfragen, Bestechungen seien in der Kraftwerksbranche ein häufiges Mittel, um sich Grossaufträge zu sichern. Wohin die vermuteten Schmiergeldzahlungen aus der Schweiz geflossen sein sollen und wie hoch diese sein sollen, darüber macht die Bundesanwaltschaft keine Angaben. Sie teilt aber weiter mit, dass auch der Verdacht der Geldwäscherei und der ungetreuen Geschäftsführung bestehe. Von Seiten des Alstom-Konzerns heißt es zur gestrigen Aktion lediglich, man bestätige die Hausdurchsuchungen und arbeite eng mit der Justiz zusammen.
Es war am 1. Mai 2003, vor mehr als 5 Jahren. US-Präsident Bush landete mit einer halsbrecherischen fliegerischen Operation in Kampfjetmontur auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln. Er erklärte den Irakkrieg für beendet, den er 6 Wochen zuvor begonnen hatte. Größere Operationen wären nicht mehr nötig, verkündete er, und irrte. Das Unternehmen Irak war noch waghalsiger als seine Landung und dauerte einiges länger, dauert noch immer. Jetzt aber scheint ein Abzug der Besatzungstruppen absehbar. Aus Washington Peter Vögerli.
Die USA und Irak haben sich auf ein Abkommen geeinigt, das noch nicht unterzeichnet und im Detail noch nicht bekannt ist. Noch müssen das irakische Parlament und Präsident Bush ihre Zustimmung geben, aber laut Medienberichten wird Präsident Bush den Vertrag unterschreiben, falls Irak nicht mehr substanzielle Änderungen verlangt. Und das ist schon bemerkenswert, denn das Abkommen besagt, dass die US-Truppen die irakischen Städte bis Ende Juni 2009 und sämtliche US-Kampftruppen Irak bis Ende 2011 verlassen werden. Über Jahre hat die Regierung Bush standhaft bis stur jeglichen Zeitplan für einen Rückzug abgelehnt. Noch vor Monaten schien ein klarer Terminplan kaum vorstellbar. Das Abkommen setzt ein Zeichen. Die USA wollen das Abenteuer Irak, das zu viele Kräfte absorbiert, zu einem Ende bringen, auch wenn US-Soldaten und Berater noch lange in Irak präsent sein werden. Der äußere Anlass für das Abkommen ist ein UNO-Mandat, das den Einsatz der multinationalen Truppe, in Realität fast ausschließlich US-Soldaten, in Irak legitimiert und das Ende Jahr ausläuft. Die Vereinten Nationen haben zwar den Krieg gegen Irak nicht gut geheißen, aber die Besetzung Iraks legitimiert. Der neu ausgehandelte Vertrag zwischen den USA und Irak stellt die US-Truppenpräsenz ab 2009 auf eine neue rechtliche Basis. Trotz des Zeitplans haben sich die USA verschiedene Hintertüren offen gehalten. Falls nötig, können US-Truppen in die irakischen Städte zurückkehren. Auch wenn 2011 alle Kampftruppen abgezogen sein werden, können laut Washington Post noch immer Zehntausende US-Soldaten, die nicht direkt Kampfeinheiten sind, sowie Militärberater im Land bleiben. Das Abkommen lässt sogar die Möglichkeit offen, dass US-Unterstützungskräfte darüber hinaus in Irak bleiben können, falls von der irakischen Regierung gewünscht. Doch an einer Pressekonferenz in Bagdad betonte der irakische Außenminister im Beisein von US-Außenministerin Condoleezza Rice, dass die US-Truppen in Irak laut dem neuen Abkommen nicht für einen möglichen Einsatz gegen Nachbarländer wie zum Beispiel Iran eingesetzt werden dürfen. No End in Sight, kein Ende in Sicht, lautet der Titel eines bekannten Dokumentarfilms über den Krieg in Irak. Die Botschaft des vorliegenden Abkommens ist das Gegenteil. Und auch wenn der vorliegende Vertrag bei genauerer Betrachtung mehr symbolisch erscheint, darf nicht vergessen werden, Symbole können eine enorme Dynamik entwickeln, wenn die Zeit reif ist.
Der Bericht aus Washington von Peter Vögerli und gleich nochmals das Thema Rückzug. Russland nämlich zieht den Hauptteil seiner Truppen aus Georgien zurück, nach einigem Zögern. Präsident Saakaschwili hatte am 8. August mit einer überraschenden militärischen Großoffensive die Russen provoziert. Nur dank der Solidarität der Amerikaner und anderer Verbündeter steht sein Land jetzt in der Gunst eines Teils der Weltöffentlichkeit. Zu Hause aber könnte es einsam werden. Aus Tiflis, Peter Gisling.
Das Rasseln russischer Panzer wird wohl noch einige Zeit georgische Uhren plagen. Denn auch wenn sich der Hauptteil der russischen Armee bis heute Abend, 22 Uhr Schweizer Zeit, nach Abchasien oder Südossetien und dann weiter gen Norden nach Südrussland zurückgezogen haben wird, 500 bewaffnete russische Soldaten werden auch in nächster Zukunft vor der Grenze zu Südossetien oder in der Nähe der Schwarzmeerhafenstadt Botti auf georgischem Kerngebiet patrouillieren. Man muss deshalb kein Hellseher sein, Georgien wird bald darüber klagen, Russland habe nun georgisches Terrain annektiert und werde mitten im Land zu einem dauernden Störfaktor. Georgien hat in diesen Tagen sehr viel verloren. Ethnische Georgier, welche aus den Dörfern Südossetiens geflohen sind, werden in den nächsten Jahren kaum mehr zurück können. Die georgische Armee ist am Boden. Und auch wenn Georgien aufs Völkerrecht pocht, es wird in nächster Zukunft kaum mehr zu einem friedlichen Zusammenleben zwischen den Georgiern und den Abchasen und Südosseten kommen. Bald werde man sich in Tiflis die Augen reiben. Bald, so meint der georgische Historiker und Publizist Lascha Bakratze, bald würden hier auch innenpolitische Rechnungen beglichen.
Es wird der Regierung ganz sicher sehr unangenehme Fragen anhören müssen, die hier in der Bevölkerung natürlich gestellt werden. Und ich glaube, sehr viele Menschen müssen auch zur Verantwortung gezogen werden, die diese Desaster von unserer Seite zu verantworten haben.
Zwar gibt es eine nur sehr lahme politische Opposition in Georgien. Präsident Saakaschwili lässt die Presse gängeln und übt, wenn er es als nützlich erachtet, auch Einfluss auf Justizbehörden und Justizentscheide aus. Trotzdem, so Lascha Bakratze, werde Saakaschwili in den nächsten Monaten ein äußerst eisiger Wind um die Nase fegen. Saakaschwili sei von allen Seiten immer wieder gewarnt worden, mit einer Kriegsoffensive gegen die Südosseten vorzugehen. Vom erlittenen Rückschlag werde sich Georgien kaum schnell erholen können.
Michael Saakaschwili versucht aus diesem Desaster auch irgendwie sauber rauszukommen, mehr oder weniger, soweit es möglich ist, und sogar gestärkt rauszukommen. Aber ich glaube, es wird ihm nicht gelingen. Und ich sehe, ehrlich gesagt, in dieser Katastrophe für Georgien, was jetzt passiert ist, eine kleine Chance, dass Demokratie in Georgien gestärkt wird, wenn natürlich wir auch nicht vergessen, dass wir auch innere Probleme haben und wirklich sehr kritische Fragen stellen.
Auch wirtschaftlich, so Lascha Bakratze, werde Georgien noch lange unter dem jüngsten Krieg zu leiden haben.
Natürlich wird aus Westen jetzt viel Hilfe kommen. Wie diese Hilfe verteilt wird, davon hängt vieles ab. Aber grundsätzlich, Georgien hatte zwar wirklich irgendwelche Fortschritte gemacht wirtschaftlich, aber auch für Investoren, wie weit dieses Land noch investitionsfähig gelten wird, ist auch abhängig, leider Gottes, auch von Russen. Sowieso wirtschaftliche Lage in Georgien war nicht sonderlich gut. In Tiflis sieht man vielleicht oder in Batumi ein bisschen Aufschwung, aber auf dem Lande gibt es sehr viele Probleme. Arbeitslosenzahlen sind sehr hoch in Georgien und dafür, ehrlich gesagt, wurde auch nicht sonderlich viel gemacht. Der einfache Mensch sah diesen Aufschwung nicht.
Präsident Saakaschwili hat den Ernst der Lage erkannt. Er hat hier in Tiflis seine ganze PR-Maschinerie in Bewegung gesetzt. Seine Regierungsmannschaft gelingt es beispielsweise an beinahe jedem Tag, üblicherweise auf staatliche Unabhängigkeit achtende Institutionen zu vereinnahmen. Und dank CNN und anderen Medien ist gewiss ein großer Teil der Weltöffentlichkeit der Meinung, es seien die Russen gewesen, welche am 8. August ein völlig friedliches Georgien überfallen hätten. Russland hat nach der georgischen Großoffensive auf Südossetien zwar den militärischen, Georgien aber den Propagandakrieg gewonnen.
Der Bericht aus Tiflis von Peter Gisling im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's so weiter. Streit über Harmonie, die Parteien zum Thema Schule und Harmos. Kurz und manchmal auch Schnurz, das One-Minute-Filmfestival in Aarau. Und im Dossier «Ein Sommer ohne Klimaanlage». Städter zieht es auf die Alp, nicht immer, aber immer öfter. Zuerst aber Pakistan. Als ob das Land nicht ohnehin schon enorme Probleme hätte, diese Woche hat sich alles noch zugespitzt mit dem Rücktritt von Staatschef Pervez Musharraf und dem schweren Terroranschlag auf eine Waffenfabrik. Und das politische Gerangel geht weiter. Einziger Lichtblick heute für die Musharraf-Nachfolge wurde ein Wahltermin festgesetzt. Aus Delhi, ARD-Korrespondent Kai Küstner.
Es gibt für die Bevölkerung in Pakistan jetzt zumindest in einer Hinsicht so etwas wie Planungssicherheit. Der Termin für die Präsidentschaftswahl, also für den Tag, an dem ein Nachfolger für den zurückgetretenen Pervez Musharraf erkoren werden soll, steht fest. Es wird der 6. September sein. Wer dann da erkoren wird, ist noch alles andere als sicher. Die derzeit stärkste politische Partei, die PPP, hat jetzt ihren Vorsitzenden Zardari offiziell zu ihrem Kandidaten ernannt, also den Witwer der im Dezember ermordeten Benazir Bhutto. Ansonsten bekämpfen sich die Koalitionspartner mit harten Bandagen gegenseitig. Bestehen die einen weiter auf der Wiedereinsetzung der einst von Musharraf abservierten mehr als 60 Richter, sucht Zardari genau das zu verhindern. Denn die Richter könnten ihm persönlich gefährlich werden. Könnten sie doch eine Amnestie rückgängig machen, auf deren Grundlage er und seine Frau Benazir 2007 wieder ins Land kommen durften. Gegen beide gab es schwere Korruptionsvorwürfe. Die Bevölkerung und auch der Westen dürften das politische Gerangel mit wachsendem Unmut wahrnehmen. Ihnen macht unter anderem der islamistische Terror Sorge. Gestern hatten die Taliban die Verantwortung für den bislang schwersten Anschlag auf eine pakistanische Militäreinrichtung seit 2001 übernommen. Wenn die Koalitionäre sich weiter behaken, so die einhellige Meinung von Beobachtern, werden die Taliban das gnadenlos ausnutzen.
Vor einem Jahr tönte es ganz harmonisch. Da sagten die kantonalen Erziehungsdirektoren verschiedenster politischer Couleur einträchtig Ja zum Projekt Harmos, also zur landesweiten Harmonisierung in der obligatorischen Schule. Die Einigkeit beschränkt sich aber auf die Erziehungsdirektoren. Bei den politischen Parteien ist es mit der Eintracht nicht ganz so weit her. Geraldine Eicher.
Die SVP sorgt beim Reformprojekt Harmos für Disharmonie. Obschon für sie die Volksschule insgesamt in der Krise steckt, bekämpft sie Harmos. Eine Reform sei wichtig, aber diese sei die falsche. Für SVP-Vertreter Ulrich Schlür ist Harmos nur eines: ungenügend. Das Projekt erhält von ihm eine entsprechende Benotung.
Eine schlechte, also höchstens eine 2. Wir lehnen Harmos ab, weil er die Schulpflicht für Vierjährige vorsieht.
Die SVP will die konservative Revolution in der Volksschule. Weniger Larifari, mehr Disziplin. Mit Harmos sei keinem Schulkind geholfen.
Die Zentralisierung der Schule hilft niemandem. Schule ist Volksschule. Volksschule ohne Volk funktioniert in der Schweiz nicht.
Die SVP stört sich also auch daran, dass nicht in jedem Kanton das Volk über die Reform entscheidet. Die Erziehungsdirektorenkonferenz wolle wie ein Bildungsvogt künftig über die Volksschule entscheiden. Diese Gefahr sieht die grüne Nationalrätin Maya Graf nicht.
Auch mit Harmos wird es nie so sein, dass außer den Strukturen, den Harmonisierten, irgendein Diktat von oben kommt, sondern die Schule, eine gute Schule, die wird immer von unten getragen und das bleibt auch so.
Die Grünen unterstützen das Reformprojekt, erteilen ihm aber keine Spitzennote, eine 4,5. Sie hätten sich unter anderem mehr Bundeskompetenz gewünscht. Wichtig sei, dass in der Volksschule Chancengleichheit gelte. Die geplanten Bildungsstandards, eine Messlatte für die Schüler, gefährde das aber.
Wir befürchten, dass das zu Leistungsstandards werden könnte. Also, dass dann die Leistungen in vor allem intellektuellen Fächern gemessen wird und dass die kreativen Fächer zu kurz kommen.
Weniger misstrauisch ist CVP-Nationalrätin Brigitte Heberli.
Ich begrüße diese neue Regelung, dass eben alle mit dem gleichen Start die gleichen Chancen erhalten.
Sie gibt dem Reformprojekt für die Volksschule Note 5. Die CVP unterstützt auch die Schaffung von Tagesstrukturen für Schüler außerhalb der Schulzeiten. Die Eltern müssten aber frei über den Besuch entscheiden können und mitbezahlen, betont Brigitte Heberli.
Ganz wichtig für uns, Tagesstrukturen sollen dort entstehen, wo wirklich auch ein Bedürfnis besteht.
Da möchte die SP deutlich mehr, möglichst kostenlose, flächendeckende Tagesschulen. Trotzdem seien wichtige Anliegen in Harmos integriert, sagt Nationalrätin Pascal Bruderer und gibt eine Note von knapp 5,5.
Für die SP ist ganz klar, Harmos ist ein tragfähiger, ein mehrheitsfähiger Schritt. Es ist das, was die Bevölkerung verlangt hat und deshalb stellen wir uns voll und ganz und ohne Wenn und Aber hinter Harmos.
Die SP wolle der Reformitis ein Ende setzen.
Die Reformitis hat die Schule stark belastet. Das war auch belastend für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrerinnen und Lehrer. Da wird Harmos jetzt ein wichtiges Zeichen setzen. Eine abgestimmte Reform, sauber vorbereitet und vom Volk schweizweit verlangt.
Die Freisinnigen haben ihr Lernziel in der Bildung längst definiert. International Klassenbeste werden, sagt Nationalrätin Christa Markwalde.
Für uns ist Harmos die wichtigste Bildungsreform der letzten 40 Jahre. Die Kantone haben lange ihre eigenen Schulsysteme entwickelt und diese haben sich zum Teil auch auseinanderentwickelt, was bedeutete, dass neue Hürden entstanden sind für Eltern mit Kindern, die beispielsweise den Kanton wechselten.
Und natürlich seien Kompromisse gemacht worden, auch aus staatspolitischen Überlegungen. Aber als Ganzes überzeuge es und verdiene Note 5,5.
Perfekt ist Harmos nicht, aber es ist wirklich der richtige Weg, in dem ein einigermaßen einheitlicher Schulraum Schweiz geschaffen werden soll.
Damit erreicht Harmos eine Gesamtnote von 4,6, recht gut in der schulischen Skala. Alle Parteien links von der SVP geben Harmos also mittelmäßige bis gute Noten. Damit dürfte die Reform auch an den Urnen Chancen haben. Note 4,6 ist aber auch ein Hinweis darauf, dass um Veränderungen in der Volksschule auch künftig heftig gestritten wird.
Der Bericht von Geraldine Eicher. Weitere Fragen mit Antworten zu Harmos finden Sie bei uns online unter deris.ch. Ich schreibe Ihnen einen langen Brief, für einen kurzen habe ich keine Zeit. Das soll Goethe mal geschrieben haben, denn wer sich kurz fassen muss, braucht mehr Zeit, als für Ausschweifungen nötig wäre. Das wissen auch Radioleute zum Beispiel, die in einer Minute alles Wesentliche gesagt haben müssen. Und Filmer, die am One-Minute-Filmfestival in Aarau teilnehmen wollen. Für sie gelten 60 Sekunden sogar als oberste Grenze. Länger dürfen diese Mikrofilme nicht sein. Maurice Velati hat sich viele dieser Streifchen angeschaut. Sein Beitrag ist darum etwas länger geworden, 3 Minuten 30. Dafür ist ein ganzer Film drin.
Der Schulweg, so heißt ein Beitrag am Aarauer Filmfestival. Ein großes Thema, dessen Filmemacher Rolf Lang sich annimmt, umgesetzt in einem enorm kurzen Film. Wir sehen eine Mutter, die ihre Tochter mit dem Auto zur Schule fährt.
Kann ich nicht einfach zu Fuß in die Schule gehen? Wie die anderen in meiner Klasse?
Kommt gar nicht in Frage, das ist viel zu gefährlich.
30 Sekunden. So lange dauert der ganze Film. 30 Sekunden, das reicht, um die Message zu transportieren. Kinder sollen zu Fuß zur Schule gehen. Am One-Minute-Festival in Aarau sind Filme mit maximal 60 Sekunden Länge zugelassen. Zu sehen sind trotzdem veritable Dokumentarfilme. Das sensible Porträt einer Schrebergartenliebhaberin oder ein eindrücklicher Film über den CO2-Ausstoß von Flugzeugen zum Beispiel. Es ist erstaunlich, wie viel man in 60 Sekunden erfahren kann. Doch die Kürze setze auch Grenzen, ist Festivalgründer Stefan Filati überzeugt.
Es gibt sicher bestimmte Themen, also wo es heikel wird, gerade irgendwelche Krankheiten oder so, also wo der Zuschauer dann wie alleine gelassen wird nach 60 Sekunden und vielleicht doch nicht ganz so intensiv auf das Thema eingegangen wurde. Also da sehe ich schon eine gewisse Problematik.
Für Filmemacher sei die strenge Zeitvorgabe eine Chance, meint Filmemacher Rolf Lang. Das One-Minute-Festival sei ein idealer Übungsplatz. Nicht nur für den großen Spielfilm, sondern vor allem auch für die tagtägliche Brotarbeit vieler Schweizer Filmer, den Werbefilm. Wer eine Geschichte im kürzesten Spielfilm zum Funktionieren bringe, habe die Wirkung eines Werbespots verstanden, meint Rolf Lang.
Wenn man so die erfolgreichen Werbefilme der letzten Jahre anschaut, dann ist es eigentlich auch immer so gewesen, dass das Publikum direkt einen Mehrwert daraus ziehen konnte. Das war oft im Sinne von, dass das Publikum über etwas lachen konnte. Und so wurde dann die Botschaft oder die Geschichte wirklich verankert in den Gedächtnissen.
Rolf Lang weiß, wovon er spricht. Sein letztjähriger Beitrag am Aarauer One-Minute-Festival wurde später von einem Verband praktisch 1:1 als Werbespot übernommen. Das Festival in Aarau will aber keine Konkurrenz zu bestehenden Werbefilmfestivals sein. Mit der Zeitlimite wolle man neben dem Profifilmemachen vor allem Amateure ansprechen. Am One-Minute-Festival sind zum Beispiel auch Filme zu sehen, die nur mit einer Handykamera aufgenommen wurden. Dank dem Handy ist heute sehr schnell ein kurzer Film gedreht und dank Internet ist dieser Film dann auch sehr schnell weltweit verbreitet. Profifilmer Rolf Lang ist von diesen neuen Möglichkeiten begeistert.
Stichwort YouTube. Da gibt es eigentlich schon ein ganzes Subgenre von diesen Mikrofilmen.
Auf diesem Weg würden sich viele junge Leute erstmals überhaupt mit dem Medium Film auseinandersetzen, sagt Rolf Lang. Das Aarauer One-Minute-Festival mit seinen Mikrofilmen liegt also im Trend. Kein Wunder, dass das Festival von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen anzieht, Filmemacher und Publikum. Die Organisatoren erwarten gegen 2000 Zuschauer. Vor 5 Jahren waren es noch 400.
Der Bericht von Maurice Velati. Es ist jetzt dann gleich 18.32 Uhr Zeit fürs Echo-Dossier. Raus in die Natur, das war der Leitsatz der Zivilisationsmüden in den 70er Jahren und sie zogen los, en masse. Die Städte entleerten sich, Zürich, Basel, Bern, Genf, alle verloren Einwohner. Dieses Raus in die Natur ist längst Vergangenheit, die Leute kehren ins Dickicht der Städte zurück, mit einiger Lust sogar. Aber das urbane Leben ermüdet sie immer noch und viele, immer mehr sogar, wollen wenigstens zeitweise mehr Natur. Heute aber gilt nicht mehr bloß raus, sondern rauf in die Natur. Die Städter verbringen eine Saison auf der Alp als Sennen und Käserinnen. Marlies Zehnder hat sich das oberhalb Emmeden im Kanton Nidwalden angeschaut.
Verena Khalil sitzt in ihrer dicken, karierten Jacke an einem der Holztische vor der langgezogenen Alphütte auf 1600 Metern Höhe. Es ist einer jener trüben und kalten Tage in diesem Sommer. Dicke Nebelschwaden versperren den Blick in die nahen Berge. Stanserhorn oder Pilatus kann man nur erahnen. In der Nähe der Alp Tritt surrt der Motor einer Mähmaschine. Verena Khalil, die gelernte Ergotherapeutin, reibt sich die kalten Hände und sinniert über den Reiz des Älplerinnenlebens.
Mir denkt, was es einem bringt, ist die Grenzen, wo man das Gefühl hat, dass man sie hat. Körperlich und auch psychisch, die sind eigentlich viel weiter weg, als man denkt. Und das merkt man hier oben schon, wenn man so in Grenzsituationen kommt. Dass man eigentlich viel mehr Kraft und viel mehr Ausdauer hat, als man eigentlich einen Tag genommen hat.
Eigentlich lebt die 39-jährige Bernerin schon seit Jahren im Libanon. Doch sie hat sich ihren Kindheitstraum erfüllt. Sie führt von Juni bis September zusammen mit ihrem libanesischen Mann und ihren beiden 6- und 9-jährigen Söhnen die Alp oberhalb von Emmetten im Kanton Nidwalden. Es ist ihre dritte Saison auf Alptritt. Die Kinder sind zurzeit bei ihren Schweizer Großeltern in den Ferien. Die Khalils sind eine ungewöhnliche Älplerfamilie. Wanderer, die bei ihnen einkehren, wundern sich immer wieder, erzählt Verena Khalil.
Sie erwarten eher den Bartli mit der Pfeife im Mund am Stecken in der Hand, als eben ein Bärli, das schon mal zusammen Französisch redet und der eine redet Schweizerdeutsch mit den Kindern oder der andere Libanesisch und die reden auf alle 3 Sprachen, geben die Antwort. Das ist, glaube ich, schon nicht so die Idee, die man hat von einem Älpler.
Hingegen seien die skeptischen Blicke der Älpler in der Nachbarschaft inzwischen verschwunden. Sie hätten wohl gemerkt, dass auch auf der Alp Tritt gearbeitet werde, von morgens früh bis abends spät, meint Älplerin Khalil. Sie ist sich gewohnt anzupacken. Es sind 18 Kühe zu melken, rund ein Dutzend Rinder, Kälber und Schweine zu versorgen. Die Weiden müssen gepflegt und täglich rund 60 Kilo Käse produziert werden. Ein Arbeitstag auf der Alp dauert gut und gerne 16 Stunden.
Ja, es ist kein Zuckerschlecken noch. Wenn es dann noch wüst wird und grusig und dann muss man immer draussen sein, ist schon noch recht schwierig. Es hängt an.
Die Arbeit teilen sich die Khalils auf. Der eine ist für den Stall und die Tiere verantwortlich, die andere für den Käse. Nach 3 Tagen wird der Dienst getauscht. Heute steht George Khalil mit einer weißen Plastikschürze in der Küche der Alphütte. Zu Hause im Libanon baut er Häuser und verkauft sie. Hier hantiert der kräftige 44-jährige Mann geschickt mit der Käseharfe und rührt die weiße Masse im grossen Kupferkessel. Käsen macht ihm offensichtlich Spass.
Ja, ich bin so freut, immer. Immer, wenn der Käse ist, nicht immer gleich, nicht jeder Tag ist gleich, nur immer wie bei Freude. Ja, ça fait plaisir. Ja.
Mit dabei ist heute auch Alpinspektor Toni Bettig. Er schaut dem Käser auf die Finger, stellt Fragen, gibt Ratschläge und beurteilt das Produkt.
Bis dahin gefällt es mir gut. Auch die Alerte vorher in dem Käse war sehr schön.
Alpinspektor Bettig ist seit über 30 Jahren im Geschäft. Jahr für Jahr besucht er mehrere Alpbetriebe in der Region. Er berät die Älplerinnen und Älpler und kontrolliert, ob der Käse hygienisch hergestellt wird. Stellt er fest, dass die Lebensmittelvorschriften nicht eingehalten werden, der Käse gesundheitsschädigend sein könnte, schreitet er ein. Seine Kompetenzen jedoch sind sehr beschränkt.
Das können wir nicht in der heutigen Funktion, dass wir den Betrieb zutun oder Massnahmen ergreifen oder Bussen erteilen, nein. Aber wir haben hier eine Meldemöglichkeit an Kantonschemiker, an die Laboratorien, dass man die Leute darauf hinweisen, dort sind missliche Zustände, das muss man schauen zu beheben oder das muss man ändern.
Der 62-jährige Toni Bettig arbeitet nicht nur als Alpinspektor, er unterrichtet auch angehende Älplerinnen und Älpler im landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum im Kanton Uri. Das Interesse an der Ausbildung sei seit einigen Jahren enorm. Die Alpsennenkurse seien regelmäßig ausgebucht. Unter den Teilnehmenden, erzählt Bettig weiter, seien häufig Leute aus landwirtschaftsfremden Berufen, wie Manager, Lehrerinnen oder auch Ärzte. Auszusteigen, einen Sommer auf der Alp zu arbeiten, dieser Traum vom idyllischen Leben in der Natur kann jedoch zum Albtraum werden. Manche Leute kämen mit falschen Vorstellungen auf eine Alp, sagt Toni Bettig.
Vielfach ist es eben, dass sich die Leute überschätzen, die das Gefühl haben, sie gingen jetzt auf einen Alp, noch geschwind ein bisschen arbeiten oder sie wollen da mal ein bisschen aussteigen und das schöne Alpleben geniessen und dann sehen sie plötzlich, dass sie 15, 16 Stunden arbeiten müssen.
Und damit kämen viele nicht zurecht. Solche Leute seien mit ihrer Situation, der grossen Anstrengung und Verantwortung in der Stille der Natur oftmals überfordert. Die Folgen für die Betroffenen können verheerend sein.
Da kommen die gesundheitlichen Probleme. Teilweise habe ich schon erlebt, bis Nervenzusammenbruch oder einfach nicht mehr möglich, müde werden und das vielleicht schon den ersten 14 Tagen oder 3 Wochen erlebt, auch das Jahr erlebt, oder? Dass die Leute dann das schöne Alpleben plötzlich von einer anderen Seite sehen.
In solchen Fällen gäbe es meist nur eine Lösung. Aussteigen und den Traum begraben, meint Bettig weiter. Den Bettel hinzuschmeißen, weil die harten und langen Arbeitstage die Kräfte aufzehren, daran denkt ab und zu auch das Älplerpaar Khalil. Trotzdem hält es durch. Nicht zuletzt, weil die Familie auf die Einnahmen der Alp angewiesen ist. Über konkrete Zahlen will Verena Khalil nicht reden. Nur so viel, das Bau- und Immobiliengeschäft ihres Mannes im kriegsgeschüttelten Libanon bringe zu wenig ein, klagt die Älplerin.
Weil es im Libanon wirklich in den letzten paar Jahren sehr schlecht läuft. Und wir müssen dann schauen, dass wir irgendwie mit dem Geld, das wir hier im Sommer verdienen können, durchkommen durch den Winter. Die Schulen sind sehr teuer dort und das Leben ist sehr teuer geworden. Und auch vom Einkommen her ist es recht schwierig momentan.
Musik kommt aus dem Innern der Alphütte. Die urchigen Töne vertreiben schließlich die Gedanken an den Libanon. Ein junger Bursche aus dem Tal bringt mit seinem Schweizer Örgerli Abwechslung auf die Alp. Er will die nächsten Tage bleiben, um bei der Arbeit zu helfen. Inzwischen steht George Khalil in der Tür. Sein Käse sei gelungen, meint er mit einem breiten Lachen. Nachdenklich wird er bei der Frage nach der Zukunft, ob sie, die Khalils, im nächsten Sommer wieder vom Libanon auf die Nidwaldner Alp fahren.
Das ist eine grosse Frage, ich weiss nicht. Wie gerne das machen? Und jedes Mal im Juli, beide zusammen sagen, warum machst du das? Ist so schwierig. Und wie machen das jedes Jahr? Ja, es ist der Alpvirus. Ja.
Und seine Frau ergänzt mit einem Schmunzeln, wer vom Alpvirus befallen sei, werde ihn so schnell nicht mehr los.
Besuch auf der Alp, das war ein Bericht von Marlies Zehnder. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Barbara Neverschiller. Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.